Der französische Barockdichter François de La Rochefoucauld hatte einmal spitzfindig bemerkt, dass nur wenige Menschen wirklich lieben würden, wenn sie nicht von der Liebe gelesen hätten. Elke Reinhard Becker, Literaturwissenschaftlerin an der Universität Duisburg-Essen. Sie haben sich mit der Sprache der Liebe in der Romantik und der neuen Sachlichkeit beschäftigt. Ist denn das, was man heute noch romantische Liebe nennt, tatsächlich eine folgenreiche Erfindung von romantischen Dichtern wie Friedrich Schlegel oder Novalis?
Ja, ich denke auf jeden Fall. Also wenn man die Lucinde von Friedrich Schlegel liest, dann hat man eigentlich das Gefühl, man würde eine Trivial-Liebesromantik lesen, wie man sie in jedem Hollywood-Film heute sehen kann. Also das ist ein unglaubliches Erlebnis.
Was macht denn das so trivial? Welche Momente kommen denn darin vor? Was ist die romantische Liebe für die Romantiker gewesen?
Ja, für die Romantiker war sie natürlich eine Revolution. Also zum ersten Mal wurden Liebe, Ehe, Leidenschaft, Sexualität und Freundschaft radikal zusammengedacht. Das ist natürlich historisch etwas ganz Neues gewesen, weil Ehen natürlich nicht aus Liebe geschlossen wurden, sondern aufgrund von ökonomischen oder politischen Erwägungen. Man heiratete, um eine politische Allianz zu schmieden im Adel, oder man heiratete im Bürgertum, um sich wirtschaftlich zu verbessern, um Handlungsbeziehungen zu stabilisieren oder aufzubauen. Und da war das natürlich wirklich eine Revolution, dass man jetzt sagt, ja, wir heiraten eben nicht mehr aus gesellschaftlichen Erwägungen, sondern wir heiraten, weil wir uns lieben. Und Leidenschaft gehört auch dazu. Und das war natürlich das, was dann auch letztlich die Lucinde zu einem literarischen Skandal und einem gesellschaftlichen Skandal gemacht hat.
Aber war es denn nicht auch so, dass schon zum Beispiel im Werther ja eben diese Leidenschaft da war, und auch in der Empfindsamkeit wurde ja sozusagen der Erfolg eines Romans an den vergossenen Tränen bemessen oder an den verbrauchten Taschentüchern?
Ja, so ein Werther, muss man wirklich sagen, der hat schon teilweise diese leidenschaftlichen Aspekte. Und es gibt ja auch diese leidenschaftliche Kussszene nach der Ossian-Lektüre zwischen Werther und Lotte. Aber es ist alles noch viel stärker im Hintergrund. Also es gibt einen viel stärkeren Kampf auch in Werthers Seele, der einerseits dann auch immer sagt, ja, also vor Lotte schweigt alle Begier. Und der also wirklich diesen Kampf ausführt. Also der im Grunde weiß, dass diese Leidenschaft noch verboten ist, während dann der Julius in der Lucinde also die Leidenschaft einfach lebt und da auch keinen inneren Kampf mehr verspürt. Und es ist natürlich auch so, dass das, was man so unter dieser Seelenliebe versteht, also dass eben auch so etwas wie das Verstehen zwischen den Liebenden ein zentrales Moment in der Liebe ist, dass das natürlich in Romanen wie dem Werther vorbereitet wird. Man denke an die Klopstock-Szene, als sie beide dann an das gleiche Gedicht denken und dann so ein gemeinsames Erleben spüren. Also dass sie im Grunde gleich fühlen in diesem Augenblick. Also das sind natürlich alles auch Vorbereitungen, die zu dieser romantischen Liebe hinführen. Nur ist die Romantik eben eine absolute Radikalisierung dieser Liebesmodelle.
Aber sie ist zugleich auch die Absage an einem klassischen Liebesbegriff, der immer von Mania, vom Wahnsinn, vom Aussetzen all der vernünftigen Regungen ausgeht. Das ist ja so der klassische Liebesbegriff, der mit Eros verbunden ist. Ist denn dieses Verstehen und diese Seelenverwandtschaft, die da in der romantischen Liebe eine Rolle spielt, ist das etwas Besonderes und von dieser Mania und von dem Verrückten in der Liebe Unterschiedenes, oder gehört das beides irgendwie zusammen?
Nein, das gehört überhaupt nicht zusammen. Also das ist eben auch das Besondere in der Romantik, dass man wirklich von dieser wahnsinnigen Liebe absolut abrückt, dieser leidenschaftlichen und wahnsinnigen Liebe, dieser passionierten Liebe, weil die natürlich immer nur ein ganz kurzfristiges Modell ist. Also das ist so, man erleidet eine Passion, eine Krankheit und dann wird man nach einer kurzen Zeit wieder geheilt. Also das ist eine Liebe, die nicht lange dauert. Und die romantische Liebe ist ja eine ewige Liebe, es ist eine exklusive Liebe und es ist eben eine Liebe, die dadurch, dass dieses Verstehen im Zentrum dieser Liebe steht, das hat ja eine bestimmte Funktion. Und zwar sollen im Grunde die Individuen in dieser Liebesbeziehung hergestellt werden.
Was heißt denn das, die Individuen herzustellen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also es ist ja im Laufe des 18. Jahrhunderts so, dass sich die Gesellschaft doch sehr stark verändert, dass die Einzelnen sehr stark aus ständischen Bezügen entlassen werden, aber dass auch Religion, sagen wir mal, stärker in Frage gestellt wird und so ein Säkularisierungsschub stattfindet. Und vormals war es so, dass man im Grunde wusste, wer man selber ist, dadurch, dass man in einen bestimmten Stand hineingeboren wurde. Also das war ganz klar. Ich war jetzt die Müllerstochter und die würde ich auch immer bleiben. Und hinterher würde ich vielleicht die Frau eines Müllergesellen oder eines Müllermeisters. Also da war einfach völlig klar, wer ich bin.
Und jetzt kommt ein Ferdinand, ein Adeliger, der die Musikertochter dann heiratet, wie es bei Schiller ist, in Kabale und Liebe. Oder will zumindest heiraten will, es klappt ja nicht.
Ja, genau. Also da sollen natürlich dann diese Grenzen überschritten werden. Und das ist ja das Schöne auch in diesen Aufklärungsdramen, dass da dann immer auch bei Schiller oder bei Lessing genau das thematisiert wird. Also dass man diese Grenzen versucht zu überschreiten und zu verletzen.
Und das gelingt dann aber erst in der romantischen Liebe?
Genau, das gelingt erst in der romantischen Liebe. Und das ist natürlich auch, gelingt auch nur durch einen Trick, indem die Romantiker sich im Grunde von der Gesellschaft entfernen. Also es werden im Grunde solche Utopien entworfen, wie eben von Friedrich Schlegel in der Lucinde. Da entfernen sich dann auch wirklich diese beiden Liebenden von der Gesellschaft und machen sich von der Gesellschaft unabhängig. Es gibt aber auch viele romantische Romane, wo gerade dieses Problem diskutiert wird, dass im Grunde man immer noch nur heiraten darf, wenn die Gesellschaft das erlaubt. Aber jetzt gibt es dieses Modell der Liebesehe, das stellt sich gegen die Gesellschaft. Und dann gibt es in vielen Texten, dann wird auch dieser Kampf dargestellt. Zum Beispiel bei Eichendorff in seiner Novelle Schloss Dürande. Da ist es dann letztlich so, dass die Liebenden, das ist ja ein großes Motiv der romantischen Literatur, dann erst im Tod zueinander finden. Da ist eine Gärtnerstochter und ein Graf. Und letztlich können sie dann erst im Tod ihre Liebe leben, in Anführungsstrichen. Und werden dann in ein und demselben Grab begraben. Also in dem Tod können sie die Standesunterschiede überstreiten.
Ist das auch die Vorstellung von Ewigkeit, die in der Romantik vorherrscht?
Ja, auf jeden Fall. Also die Liebe ist nicht nur ewig im Leben, sondern auch im Tod. Also die Liebe dauert wirklich in allen Seinsformen ewig.
Sie haben vorhin gesagt, dass ein wesentliches Moment das grundsätzliche Verstehen ist. Nun ist es doch aber so, dass gerade zum Beispiel beim Werther dieses Verstehen auch durch Blicke hergestellt wird und nicht durch Sprache, wie wir es normalerweise in unseren Beziehungsgesprächen, wie das so heute so schön heißt, vollziehen, wo wir immer sagen, ja, dann hat er gesagt, dann habe ich gesagt, dann hat er gesagt. Das wird ja da nicht vollzogen. Das ist ja eher eine Sprachskepsis auch da, dass die Sprache eher lügt.
Ja, also da muss ich Ihnen jetzt in Bezug auf den Werther noch widersprechen, weil beim Werther ja im Grunde das Verstehen noch über Literatur generiert wird. Also dadurch, dass sie zum Beispiel beide Klopstock, genau, also da wird es über Literatur generiert. Aber in der Romantik kommt dann wirklich diese absolute Sprachskepsis auf. Und da ist dieses romantische Verstehen ist wirklich ein Verstehen ohne Worte. Also das ist ein Verstehen, das wirklich nur über Blicke stattfindet. Oder dann das Einzige, was noch funktioniert, ist ein Verstehen auch über Musik, über den gleichen Musikgeschmack. Der ist natürlich auch so diffus, das ist nicht verrechenbar letztlich. Und so funktioniert das Verstehen auch noch. Und die Freunde zum Beispiel, die müssen miteinander kommunizieren. Deswegen wird Freundschaft auch so defizitär. Die müssen miteinander reden, um sich zu verstehen. Aber die wahren Liebenden, die verstehen sich ohne Worte.
Verstehen ohne Worte, das findet auch in einem Lied von Kate Bush statt, nämlich von ihrer neuen Platte Ariel. Kaum jemand hat in letzter Zeit so viel und so schön von der romantischen Liebessehnsucht, von der Menschen- und Gesellschaftsflucht und von dem Weltgewinn, vom Eintauchen ineinander gesungen wie eben Kate Bush. Und am Ende erwachen all die Träumer wieder in diesem Nocturne von Kate Bush und sie finden sich in einer Gegenwart wieder, in der die Sehnsucht nach der romantischen Liebe groß ist und die doch geprägt ist vom ganz normalen Chaos der Liebe. Ecke Reinhard Becker, Literaturwissenschaftlerin an der Universität Duisburg-Essen. Was ist denn an der romantischen Liebe dran, dass sie unsere Sehnsüchte so sehr auch in der Gegenwart noch bestimmt?
Ja, also sie ist natürlich ein Zufluchtsort. Sie ist ein Ideal, zu dem man sich eben, wie Sie gerade schon sagten und wie Kate Bush auch singt, zu dem man sich hinsehnt, weil die romantische Liebe einen Ort für das eigene Selbst bietet, den es sonst ja überhaupt nicht mehr gibt. Also wir sind in allen unseren Lebensbezügen, treten wir ja im Grunde nur noch als Bruchteil unserer selbst auf. Also im Beruf hat man nur die Berufsrolle. Wenn ich einkaufen gehe, bin ich ganz anonym und bin nur Käuferin. Wenn ich mich in Behörden bewege, bin ich auch einfach jemand, der ganz anonym ist. Und man hat natürlich dann die Sehnsucht nach jemandem, der einen wirklich als Ganzes wahrnimmt, als Ganzes liebt, als Ganzes versteht. Der eine und einzige, der im Grunde, ich nenne das immer gerne, der Weltentwurfsbestätiger ist. Also der im Grunde unseren Blick auf die eigene Welt und unseren Blick auch auf unser eigenes Selbst bestätigt. Und das haben wir eben nirgendwo mehr. Wir leben in einer Umwelt, wo man eher dem Ich-Zerfall ausgesetzt ist. Also wo man sich gar nicht mehr als ein Ganzes wahrnehmen kann.
Naja, aber solche Phänomene wie Exklusivität und Ewigkeit würden wir doch heute bei unseren Lebensentwürfen gar nicht mehr zum Anschlag bringen. Denn man sagt doch, naja gut, also die Rede von Lebenspartnerschaften ist doch abgetreten. Und man sagt, wie heißt es so schön, Partnerschaft auf Zeit oder serielle Monogamie oder wie auch immer man das nennt. Affärenhopping, das bestimmt doch den Alltag der Liebenden heute.
Ja, aber auf der anderen Seite, bei jeder dieser seriell monogamen Beziehungen orientieren sich die meisten doch dann wieder am romantischen Ideal. Natürlich, irgendwann scheitert es, irgendwann trennen sie sich, die meisten wenigstens, ja nicht alle. Aber ich denke schon, dass die meisten Beziehungen erstmal mit dieser romantischen Sehnsucht beginnen und auch versuchen, dieses Exklusive zu leben, diese Ewigkeit zu leben, dieses Verstehen auch in der Partnerschaft zu haben oder natürlich auch diese Leidenschaft in dieser dauerhaften Beziehung zu konservieren. Also das sind ja auch Punkte, die uns immer wieder in den Medien begegnen, dass dann diese Probleme auch gerade diskutiert werden. Und warum werden sie diskutiert? Weil man sich eben immer noch an diesem romantischen Ideal orientiert.
Aber wenn wir uns an dem romantischen Ideal orientieren, dann ist es doch heute meist so, dass wir bei Romantik eher an bestimmte Schokoladensorten, Blumensträuße, Ferienreisen, Wellnesshotels und andere Annehmlichkeiten des Lebens denken und im Grunde genommen doch eher eine partnerschaftliche Beziehung führen, in der man dem einen das zugesteht, der wieder irgendwas anderes aushandelt, dass einem selbst was zugestanden wird. Ist denn diese Romantik-Sehnsucht nicht auf der anderen Seite sehr gebrochen durch eben das Partnerschaftliche, was Sie übrigens auch ja untersucht haben an der Literatur der neuen Sachlichkeit?
Ja, genau. Also das denke ich auf jeden Fall. Ich habe eben die These, dass im Grunde die meisten Beziehungen mit so einem romantischen Impetus starten und dann der Alltag erscheint und letztlich wird man immer realistischer, also wie man eigentlich dann noch eine Partnerschaft dann leben kann. Also dass man dann vielleicht am Anfang sich auch erstmal so ganz auf den einen Liebespartner konzentriert und auch die Freunde vernachlässigt und im weiteren Verlauf der Beziehung, denke ich, werden Freundschaften auch außerhalb dieser Liebesbeziehung wieder viel wichtiger und der Partner wird vielleicht so ein bisschen, ist nicht mehr das Zentrum, der Mittelpunkt des Lebens. Man wird sich vielleicht auch stärker bewusst dann auf Dauer, dass Endlichkeit schon eine Rolle spielt und dass der andere einen eben nicht in allen Punkten verstehen kann. Und dann lebt man eben irgendwann so irgendein Mischmasch, dass jedes Paar sich im Grunde selber auch so zurechtgezimmert hat zwischen so diesem romantischen Code und diesem partnerschaftlichen Code. Also ich denke, man kann dann nicht sagen, man lebt nur noch dieses Partnerschaftliche, das sehr abgeklärt ist und ja sehr unromantisch, ja geradezu antiromantisch. Und man kann auch nicht sagen, dass man alle Elemente der Romantik völlig aufgibt. Sondern ich denke, wenn es irgendwann wirklich stabile Beziehungen gibt, dann sind das solche, die wirklich so auf höchst individuelle Art und Weise im Grunde das Romantische mit dem Partnerschaftlichen zu verbinden verstehen.
Was sagt dann der Restromantiker in uns?
Ja, der Restromantiker sagt vielleicht, ja, ich möchte aber trotzdem, dass die Beziehung leidenschaftlich bleibt oder ich möchte trotzdem, auch wenn ich weiß, dass Verstehen unheimlich anstrengend ist, dass ich immer nachvollziehen soll, was mein Partner gerade im Job erlebt hat oder in anderen Bereichen seines Lebens. Ist ja unheimlich anstrengend, aber ich weiß, wie anstrengend es ist und ich versuche es trotzdem, obwohl ich weiß, dass ich ihn in den letzten Dingen nicht verstehen kann. Also im Bewusstsein der Unmöglichkeit von absolutem Verstehen, dann trotzdem immer wieder zu versuchen, auch so intensiv auf den anderen einzugehen, dass man im Grunde doch noch solch einen Rest von Romantik lebt.
Nun gehören ja für die Romantiker wenigstens Liebe und Ehe unmittelbar zusammen. Das kann man doch heute nicht mehr sagen, oder?
Ja, jein, weil wir natürlich bei Ehe direkt an diese institutionalisierte Ehe denken. Und bei den Romantikern ist es so, dass die ja im Grunde auch nicht gesagt haben, wir wollen alle heiraten, jetzt vor Gott oder eine Zivilehe eingehen, sondern die haben ja von einer natürlichen Ehe gesprochen.
Was heißt denn das?
Dass im Grunde jeder, der sich wirklich auf solch eine romantische, verstehende, leidenschaftliche Art und Weise liebt, dass der im Grunde schon verheiratet ist. Also man muss im Grunde gar nicht mehr diesen Akt vollziehen, sondern man führt eine natürliche Ehe. Und die Ehen, die, sagen wir mal, institutionalisiert wurden, was ja auch zu der Zeit meistens eher Versorgungsehen oder Zweck- und Interessensehen waren, Die wurden zum Beispiel von Friedrich Schlegel dann eher als Konkubinate angesehen. Und um eine wahre Ehe zu führen, muss man nicht wirklich heiraten. Und im Grunde hat sich so seit 68 erst so eine wahre romantische Liebe, Ehe durchgesetzt, weil wir jetzt die wilde Ehe haben. Und eigentlich ist die wilde Ehe die wahre romantische Ehe.
Steckt da eine gesellschaftliche Utopie drin, auch bei den Romantikern schon?
Ja, auf jeden Fall natürlich die Utopie auch der Freiheit des Individuums. Also das ist auch ein zentrales Moment in vielen Romanen, zum Beispiel auch in den Texten von Sophie Moreau-Brentano, die ich sehr schätze, die auch sehr viel beigetragen hat zu diesen neuen Vorstellungen von Liebe. Da ist eben Freiheit ganz zentral. Und in den Texten der Romantikerinnen dann natürlich auch die Freiheit der Frau. Also wir sagen ja heute auch, dass im Grunde so etwas wie Emanzipation von Frauen sehr stark sich auch auf die Texte der Romantiker, vor allen Dingen der Romantikerinnen, zurückführen lässt.
Im Studio in Essen war das die Literaturwissenschaftlerin Elke Reinhardt-Becker. Seelenbund oder Partnerschaft, Liebessemantiken in der Literatur der Romantik und der neuen Sachlichkeit, so der Titel ihres Buches, das im Frankfurter Campus Verlag erschienen ist. Vielen Dank, Frau Reinhardt-Becker.